Lassen Sie uns nochmal miteinander beten, Herr. Gib uns nun ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Diejenigen von uns, die gelegentlich oder auch schon mal öfters fotografieren, wissen, wann immer wir den Auslöser drücken, müssen wir eine Entscheidung treffen. Nämlich die, welchen Ausschnitt aus der großen, weiten Wirklichkeit, die sich uns im Panorama erschließt, möchte ich auf meinem Foto festhalten. Oder auch umgekehrt, ich muss die Entscheidung treffen, was von der großen, weiten Wirklichkeit, die sich mir erschließt, lasse ich weg. Später dann, wenn wir unsere Fotos wieder betrachten, können wir uns mit Hilfe des kleinen Ausschnittes das ganze Bild wieder erschließen. Wir wissen noch, was rechts davon war, was links davon war, was darüber war, was darunter war. Gelegentlich ist es denjenigen, denen wir unsere Fotos zeigen, etwas langweilig, weil die ja nicht dabei waren. Die Wirklichkeit ist immer größer als das, was wir gerade sehen. Ähnliche Schwierigkeiten, wie jemand hat, der Fotos schießt, hat auch ein Mensch, der Bilder malt. Und so denken wir heute Vormittag ganz besonders an den Maler, dessen Bilder hier präsentiert werden in dieser Woche. Marc Chagall musste sich auch entscheiden, bei jedem seiner Bilder, welchen Ausschnitt aus der großen, weiten Wirklichkeit halte ich auf meinem Bild fest? Oder umgekehrt, was lasse ich weg? Denn die Wirklichkeit ist immer größer als das, was wir gerade sehen. Sie haben am Eingang nun die Postkarte bekommen, die Kunstkarte mit dem Bild, zu dem wir gerade auch die Geschichte, das Gleichnis von Jesus aus dem Lukas-Evangelium gehört haben. Ich hoffe, dass Sie alle eine solche Karte bekommen haben. Hat jemand keine? Dann würden wir gerne noch welche verteilen, wenn jemand so gut ist und gerade, wenn Sie Ihren Arm noch etwas oben behalten, so lange, bis eine Karte bei Ihnen angekommen ist, soll niemand leer ausgehen, denn gerade um dieses Bild soll es jetzt auch gehen. Wir haben sie gehört, diese ganz bekannte Geschichte von Jesus, von dem Vater, der zwei Söhne hatte. Der jüngere von beiden wollte frei sein, er wollte unabhängig sein, er wollte die Welt kennenlernen. Er ließ sich schon vorzeitig das ihm vermeintlich zustehende Erbe auszahlen und er hat sich auf den Weg gemacht, auf den Weg in die Unabhängigkeit. Und möglicherweise hat er in seinen Gedanken hier schon etwas verwechselt, was uns auch schon mal gelegentlich passiert, dass wir nämlich Unabhängigkeit und Freiheit irgendwie miteinander verwechseln. Man kann verstehen, ein junger Mensch möchte frei sein, frei von Fragen, frei von Kontrollen. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Warum warst du so lange weg? Wen hast du getroffen? Irgendwann bewegen diese Fragen jeden von uns oder haben solche Fragen uns alle bewegt. Und so haben wir zunächst bestimmt ganz großes Verständnis für diesen jungen Mann. Er hat sich mit dem Erbe des Vaters, wie gesagt, selbstständig gemacht. Und auch das sind Worte, die in seinem Kopf vorhanden waren, in unserer aller Köpfe vorhanden sind. Selbstständigkeit, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung. Aber nun hat der junge Mann in einem fernen Land die Selbsterfahrung gemacht, dass ihn all das in eine Sackgasse gebracht hat. Als er von allen Freunden und von allen Freundinnen verlassen war, reifte der tapferste Entschluss in seinem Herzen heran, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Umkehr fängt immer mit einem Herzensentschluss an und sie wird dann mit gewissen Schritten und Tritten vollendet. Was die Geschichte vom verlorenen Sohn anbelangt, hat Marc Chagall sich nun für jenen Ausschnitt aus der großen, weiten Wirklichkeit entschieden, als der junge Mann wieder zurückkommt. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und so sehen wir den jungen Mann, und wenn Sie gleichzeitig die Ausschnitte vorne mit vergleichen und betrachten wollen, wie er Kopf an Kopf an seinem Vater, an der Schulter, an der Brust seines Vaters lehnt. Wir alle sind anlehnungsbedürftig, besonders auch dann, wenn wir nach einer Zeit eigener Wege wieder uns eines Besseren besonnen haben. Und hier hat sich jemand, dieser junge Mann, eines Besseren seines eigenen Vaters besonnen und er kommt wieder zurück. Er war in der Fremde und wir staunen nicht schlecht darüber, dass Marc Chagall Vater und Sohn nicht orientalisch gekleidet hat. Nein, man hat den Eindruck, was den Vater und den Sohn anbelangt, Marc Chagall hat sie so gekleidet, wie man sich zu seiner Zeit, in seinem Land, in seiner alten Heimat in Russland gekleidet hat. Und so trägt der Vater einen dunklen, schweren russischen Wintermantel. Ich betone etwas die dunkle Seite des Mantels und Sie sagen mit Recht, Moment, Moment, Moment. An der einen Seite ist der Mantel aber rot. Das stimmt. War er in Wirklichkeit rot? Natürlich nicht. Aber die Wirklichkeit ist immer größer als das, was wir gerade sehen. Und Marc Chagall lässt, schauen Sie mal, welche Körperseite ist es denn beim Vater? Es ist die Herzensseite. Er lässt die ganze Herzenswärme, in der Sprache der Bibel, die Barmherzigkeit des Vaters, die Warmherzigkeit des Vaters durch den dunklen Mantel hindurch leuchten. Was die Fußstellung anbelangt, sehen wir auch, dass die beiden noch im Begriff sind, aufeinander zuzugehen. Und es war nicht leicht für diesen jungen Mann, seine Fehler einzugestehen. Und er konnte schließlich nur deswegen zurückkehren zu seinem Vater, weil er wohl wusste, dass er einen Vater hat. Und so haben wir auf der einen Seite den menschlichen Entschluss, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Auf der anderen Seite wird dieser junge Mann geradezu von der Liebe des Vaters, wie soll man sagen, angezogen. Er wird von der Liebe des Vaters angezogen. Schauen Sie mal, die Arme des Vaters, die haben sich damals geöffnet, als er gehen wollte. Und schweren Herzens ließ er ihn gehen. Und seither waren die Arme des Vaters geöffnet und haben darauf gewartet, dass er wieder zurückkommt, sein Sohn. Direkt links von dem jungen Mann sehen Sie dieses kleine blaue Tier? Ein Böckchen. Ein typisches Chagall-Böckchen. Auf vielen seiner Bilder malt Chagall solche Böckchen, oft ganz in der Nähe von Menschen. Weil in jedem Menschen so viel Tierisches, Bockiges, Triebhaftes steckt. Und tatsächlich hat der junge Mann ja viel verbockt in seinem Leben. Ja, er war in einem fernen Land. Aus jüdischer Sicht, und Jesus erzählt ja das Gleichnis aus jüdischer Sicht, war das ferne Land natürlich Ausland, demzufolge Heidenland. Und Heidenland, leider war es nie als Wertbegriff gedacht, aber es ist ein Wertbegriff geworden dahingehend, dass man die Heidenvölker abgewertet hat aus jüdischer Perspektive. Und schon allein dahin zu gehen, bedeutet natürlich Verunreinigung. Aber er war nicht nur im Heidenland, er hat sogar noch Schweine gehütet, was nun wirklich der Gipfel der Verunreinigung ist. Und er kommt zurück zu seinem Vater. Im Gesamtbild sehen wir auch, es ist Winter. Es ist eine richtige Winterlandschaft. Wir sehen oben eine Stadt. Und auch hier entdecken wir, das ist keine biblische Stadt. Hier gibt's keine Zinnen und keine Kuppeldächer. Wir haben Giebelhäuser, Und es ist die Heimatstadt von Marc Chagall, Vitebsk in Weißrussland. Marc Chagall hat beim Bibellesen überlegt, wie wäre es denn, wenn der junge Mann nach Vitebsk zurückkehren würde. So wie wir, wenn wir diesen Bibeltext heute lesen, überlegen können, wie wäre es denn, wenn dieser junge Mann nach Heidelberg zurückkehren würde. Mitten in der Stadt, die russisch-orthodoxe Kathedrale, in die sich Marc Chagall schon als Kind gerne geschlichen hat. Er kommt ja aus dem Judentum, aus den Synagogen. Und in den Synagogen, wir werden im Laufe der Woche darauf eingehen, gibt es überhaupt keine Bilder. Das Judentum ist keine Bilderreligion. Aber in den Kirchen, da gab es Bilder. Und da hat es Chagall hingezogen. Ganz oben über der Stadt, ganz klein. Sehen Sie dieses kleine Männchen? Das ist wohl der junge Mann, als er damals ziemlich blauäugig in die Ferne gezogen ist. Aber jetzt ist er zurückgekehrt. Er ist zurückgekehrt. Was sehen wir alles auf dem Bild? Natürlich die Hauptpersonen in der Mitte, aber am Rand des Bildes oder auch über den beiden direkt, sehen Sie diesen Skifahrer? Von dem haben wir gar nichts im Bibeltext gehört. Natürlich nicht. Aber Chagall überlegt, wie wäre es denn, wenn ja der junge Mann heute mitten im Winter zurückkehren würde? Und schauen Sie mal, diese Gruppe, diese große Gruppe von Menschen, alle machen sich auf die Beine, alle verlassen ihre Häuser, alle kommen sie und wollen Zeuge sein dieser Versöhnung nach langer Zeit zwischen Vater und Sohn. Man kennt sich doch. Und schauen Sie mal, in der Gruppe derer, die hier sich auf die Beine machen, hier wird musiziert. Hier freut man sich. Hier wird ein Instrument geblasen, Heidelbrass vom Feinsten hier. Übrigens, dieses Instrument hier, das ist das Shofar. Das Shofar, was im Judentum immer dann geblasen wird, wenn einmal im Jahr die Schuld des ganzen Volkes auf einen Sündenbock gelegt wird. Und dann kündigt das Shofar an, jetzt ist alles gut. Jetzt ist Versöhnung da. Über dem das Shofarhorn blasende sehen wir einen Menschen mit einem roten Gegenstand. Was das wohl ist? Ich habe dieses Bild schon oft mit Kindern, mit Jugendlichen betrachtet. Und wenn ich nach diesem roten Gegenstand frage, höre ich als erstes immer eine Dose Coca-Cola, Tüte Popcorn, Feuerlöscher, Stange Dynamit. Ich freue mich immer über solche Steilvorlagen, weil ich dann sagen kann, was es in Wirklichkeit ist. Was ist es in Wirklichkeit? Die Tora, das Wort Gottes, erfrischender als Coca-Cola, knackiger als Popcorn, einzusetzen wie ein Feuerlöscher und kräftiger als Dynamit. Übrigens, was das Wort Gottes anbelangt, im Judentum hat man so ein unverkrampftes Verhältnis dazu. Man nimmt das Wort Gottes überall dahin mit, wo das Leben pulsiert, wo die Feste gefeiert werden. Das muss man sich mal vorstellen. Wir tun uns ja schon schwer, die Bibel mit in den Gottesdienst zu nehmen. Und im Judentum umarmt man die Tora, drückt sie sich an seine Herzensseite, tanzt mit den guten Weisungen Gottes. Das Wort Gottes erinnert uns daran und die ganze Geschichte, die Jesus erzählt, erinnert uns daran, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ebenfalls in der Gruppe ganz links eine Mutter mit einem Säugling auf den Arm. Auch als Zeugin dessen, wie Vater und Sohn sich versöhnen. Auch sie wird sich heute schon überlegen müssen, wie alle Eltern, die kleine Kinder haben, was werde ich denn mal machen und wie werde ich mich entscheiden, wenn mein Kind als Teenager nachher in dem Loslösungsprozess ist und eigene Wege gehen will. Werde ich dann klammern und festhalten oder meine Arme öffnen und ihn oder sie ziehen lassen? Es hätte hier in der Geschichte für den Vater manches auch finanzielle Druckmittel gegeben, den Sohn bei sich zu behalten. Aber solche Druckmittel setzen liebende Väter, liebende Mütter, liebende Eltern nicht ein, wenn ihre Kinder sich in die Selbstständigkeit entlassen wollen. Ebenfalls in der Gruppe ganz links sogar noch ein Hochzeitspaar. Und auch das ist ja letztlich das Thema dieser Geschichte, die Vereinigung zu einer Lebensgemeinschaft. Die Erkenntnis, wir gehören zusammen und wir bleiben zusammen. Ja, die ganze Stadt freut sich mit und ist auf den Beinen. Von links kommt noch eine Frau in einem roten Kleid mit einem Blumenstrauß. Wer das wohl ist? Das muss die Mutter sein. Chagall denkt mit. Natürlich hat dieser Sohn auch eine Mutter. Und die freut sich genauso sehr. Und was wir vorhin bei dem Mantel des Vaters als Herzenswärme bezeichnet haben, dieses Rot finden wir auch im Kleid der Mutter. Sie freut sich natürlich genauso sehr. Übrigens aufs ganze Bild verteilt, achten Sie mal drauf, wo überall rote Punkte und rote Farbe eingesetzt ist. Denn es geht um die Warmherzigkeit des Vaters und nicht nur des irdischen Vaters. Wir haben es längst erkannt und kennen die Geschichte. Es geht um die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters allen seinen Menschenkindern gegenüber. Ganz rechts eine Gruppe wohl jugendlicher Menschen, vielleicht die Gleichaltrigen des verlorenen Sohnes, die mit ihm zur Schule gegangen sind, die mit ihm in der Sandkiste gespielt haben. Und Sie sehen, sie sind alle gleich oder ähnlich gekleidet. Und auch das müssen wir natürlich der Jugend zugestehen. Und das war schon immer so. Und sie sind aufgestellt wie in einem Festzug und bringen Geschenke mit. Ein Tier, seltsam. Ein Huhn, ein Hahn mit einem Menschenkopf, was das wohl sein soll. Vielleicht schicken die Menschen hier ein Tier nach vorne, würden aber gerne in der Haut des Tieres stecken und deswegen setzt Chagall dem Tier einen Menschenkopf auf. Übrigens ganz oben, ups, jetzt haben wir uns ein bisschen vertan, ganz oben links noch die Himmelsecke. Auch der Himmel freut sich mit. Natürlich, wenn wir Lukas 15 lesen, vor dem verlorenen Sohn ist die Rede vom verlorenen Schaf und danach die Rede vom verlorenen Groschen. Und in beiden kleinen Gleichnissen heißt es, der Himmel freut sich mit über einen Sünder, der Buße tut. Und es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ja, deswegen haben wir hier in dieser Himmelsecke auch das geschaffene Licht der Sonne, aber gleichzeitig in dem weißen, gleisenden, hellen Licht das nicht geschaffene, ewige, immer dagewesene, göttliche Licht. Und dieser riesengroße Vogel, der von der Perspektive und von den Proportionen gar nicht ins Bild passt, Chagall soll mal gesagt haben, wenn er einen solch großen Himmelsvogel malt, dann soll es eigentlich ein Engel sein. Denn, wie haben wir gerade gelesen, die Engel freuen sich mit, wenn ein Sünder Buße tut. Übrigens, da ist doch noch die Rede von dem anderen Sohn. Ob der auch im Bild vorkommt? Ganz gewiss. Hier oben, direkt an den Häusern, nur andeutungsweise. Da kommt einer von der Feldarbeit zurück. Wir sehen ein Fuhrwerk. Ne? Aber hat Chagall vielleicht noch eine andere Stelle, wo der ältere Bruder zu sehen ist im Bild? Schauen Sie mal ganz unten rechts. Ganz unten rechts. Da sitzt doch einer auf einem Stuhl und er hat etwas in der Hand. Auch auf Ihrer Karte ist das nur ganz, ganz unten, ganz am Schnitt des Bildes zu sehen. Ist das ein Teller mit Besteck? Nein, es ist eine Palette mit aufgesteckten Pinseln. Und rechts am Rand eine Staffelei mit Leinwand. Ja, wer sitzt denn da? Und schauen Sie mal, wie man das Gesicht anguckt und vergleicht mit Fotos und anderen Bildern, dann wird deutlich, dass Marc Chagall selbst sich hier ins Bild gesetzt hat und in die an sich recht unangenehme Rolle des älteren Bruders schlüpft. Es ist ein Selbstporträt von Marc Chagall. Und was guckt ihm über die Schulter? Kleines Böckchen. Kleines Böckchen. Ähnlich wie bei dem anderen Sohn, in dessen Nähe auch so ein kleines Böckchen war. Ich weiß, einige von Ihnen denken, jetzt sieht doch aus wie ein Fisch. Sie müssen sich nachher einmal genau anschauen. Hier vorne steht auch das Bild. Es ist eher so ein typisches Böckchen mit Hörnern. Typisch Chagall, ganz nah an einem Menschen wieder der Hinweis auf dieses Bockige, auf dieses Sture, auf dieses mit dem Kopf durch die Wand. Übrigens, sagt doch der ältere Bruder zu seinem Vater, als er von der Feldarbeit zurückkommt, als er hört, hier wird ein Fest gefeiert und sich erkundigt, was ist hier los. Und der Vater geht heraus zu ihm. Übrigens geht der Vater zu beiden Söhnen hinaus. Dem einen läuft er entgegen und den anderen bittet er, hereinzukommen. Auch das ist das große Thema, das Entgegenkommen des Vaters. Das Entgegenkommen des himmlischen Vaters für alle seine Menschenkinder. Für die, die viel verbockt haben. Und auch für die, so der ältere Bruder, der doch immer beim Vater war. Der dem Vater sehr vorwurfsvoll begegnet und ihm sagt, ich habe alle deine Gebote gehalten, nie ein Gebot übertreten. So viele Jahre diene ich dir und mir hast du nie einen Bock gegeben. Bockig war er auch. Hab keinen Bock. Ich weiß nicht, ob unser geflügeltes Wort aus der Geschichte kommt, ich bezweifle es sehr, aber es ist dieses Tierische in uns allen, dieses Triebhafte, dieses Ich verstehe es nicht, dass mir sowas zugefügt wird oder zugemutet wird. Man möchte am liebsten aus der Haut fahren, dieser ältere Sohn ganz bestimmt. Sehr, sehr vorwurfsvoll dem Vater gegenüber. Und in diese, recht unangenehme Rolle, wie gesagt, des älteren Bruders schlüpft Chagall selbst. Übrigens, wenn wir lesen, dass hier der ältere Bruder sagt, ich war immer bei dir, ich diene dir mein Leben lang, ich habe nie ein Gebot übertreten. Ja, Chagall, Sie haben es vorhin gehört von Frau Kaiser, Chagall kommt ja aus dem Judentum. Im Judentum beruft man sich darauf, wir waren immer beim Vater. Wir haben alle Gebote gehalten, uns bemüht. Und man hat im Judentum weitgehend kein Verständnis dafür, dass, und jetzt kommt der andere Sohn nochmal ins Bild, wenn der ältere Bruder das Judentum verkörpert, denjenigen, der immer beim Vater war, der alle Gebote gehalten hat, wen verkörpert denn der jüngere Sohn? Wo war der denn? Der war doch im heidnischen Ausland. Total verunreinigt. Er hat sich total verausgabt. Er brachte sein Gut um in Saus und Braus. Besinnt sich eines Besseren, kommt zurück zum Vater. Und der nimmt ihn voraussetzungslos und bedingungslos auf, genauso wie der Vater im Himmel wen voraussetzungslos und bedingungslos aufgenommen hat? Uns. Uns, die wir aus den Heidenvölkern kommen. Uns, die wir so viel verbockt haben. Uns, die wir uns losgelöst haben. So ist es das Zeugnis der Schrift vom Vater im Himmel. In Selbstverwirklichung, in Selbstinteresse. Und wir haben die Selbsterfahrung gemacht. dass wir ohne ihn nicht leben können. Und jetzt ist der eine natürlich, der Ältere, neidisch auf den Jüngeren. Und er kann es nicht fassen. Und der Vater hat alle Hände voll zu tun. Er bemüht sich, dem älteren Bruder, dem älteren Sohn, verständlich zu machen, meine Liebe gilt doch dir im gleichen Maße. Dein Bruder, der war doch tot und er ist lebendig geworden. Er war doch verloren und ist wiedergefunden worden. Freu dich doch mit uns. Komm herein. Feiere mit uns. Ja, es ist noch ein langer Weg. Auch zwischen Juden und Christen. Ein Weg der Versöhnung. Und wir sollten den Faden nicht abreißen lassen, wo immer wir Gelegenheit haben, zu kommunizieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber, wie gesagt, die Geschichte, die eigentlich heißt, die Geschichte vom verlorenen Sohn, es ist eigentlich die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Und vielmehr ist es noch die Geschichte von dem liebenden Vater. Von dem liebenden Vater, dessen Liebe jedem von uns gilt. Voraussetzungslos und bedingungslos. Die Wirklichkeit, haben wir eingangs gesagt, ist immer größer als das, was wir gerade sehen. Und wenn Sie nun diese Karte mit diesem Bild in Händen halten, ja, was könnten Sie mit dieser Karte machen? Was können Sie mit diesem Bild machen? Sie können sie natürlich für sich behalten. Gute Idee. Noch eine bessere Idee wäre es, sie mit jemandem zu teilen. Mit jemandem, den Gott Ihnen auf Ihr Herz legt, von dem Sie vielleicht das Vorrecht haben, ihm in der nächsten Zeit bei einer Begegnung mal die Geschichte zu erzählen anhand des Bildes. Das ist übrigens unsere Absicht in der Woche, die jetzt vor uns liegt. Es geht mir persönlich nicht um Kunst als Kunst. Es geht mir darum, mittels dieser Kunst, mittels dieser Bilder Menschen einzuladen. Einzuladen und sie mit der Liebe Gottes bekannt zu machen. Vielleicht eine schöne Gelegenheit für Sie, mit Ihren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn, Eltern, Kindern hierher zu kommen. Marc Chagall hat einmal gesagt, Türen öffnen, das ist gut. Was versuche ich anderes? Mit Türen, die vielleicht einen Spalt weit geöffnet sind, können wir, wenn wir sie weiter öffnen, Räume betreten, uns Räume erschließen. Und es ist als Christen unser großes Vorrecht, auf denjenigen hinzuweisen, der gesagt hat, ich bin die Tür. Die Tür, die zum Vater führt. Amen.